Hier ist CB-Funk, der Computerbiz Podcast. Herzlich willkommen zur 171. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Und wir haben ein Kessel Buntes vor uns. Wir sprechen über die Technik der PC-Version von 007 First Light, die einerseits kontrovers und andererseits problematisch ist und am Ende trotzdem ein wunderschönes Spiel auf den Bildschirm zaubert. Wir haben eine neue RX 9000 im Anmarsch. Wie kann das sein? Noch eine? Wir haben doch erst vor 2 Wochen über die 9050 geredet, die doch eigentlich keiner haben wollte. Dann geht's um das altehrwürdige Control Panel und von Nvidia. Und in dem Zusammenhang können wir ja auch mal wieder DLSS 5 erwähnen. Steam Decks kann man wieder kaufen. Aber ob man das will zu den neuen Preisen, das ist die Frage. Und wir schließen mit der Sonntagsfrage und benutzen die als Vehikel zum Thema. Sony hat sich entschieden, Singleplayer-Spiele der eigenen Studios gibt es nicht mehr auf dem PC. Willst du noch was sagen vom Intro, Fabian?
Das ist eigentlich alles schon zusammengefasst. Ich glaube, wir sind bereit.
Na dann, auf geht's. Fabian, 007 First Light, da hast du am Wochenende, als Wolfgang Fröhlich am Testen war, wie du das gerne tust, schon mal 2 interessierte Augen reingeworfen und dachtest wahrscheinlich, dich tritt ein Pferd. Denn was konntest du da sehen?
Zunächst sah das alles gar nicht so schlimm aus. Das Pferd tat mich dann erst, als ich mich mit Wolfgang darüber unterhalten habe und er mir dann schrieb, Moment, das ist ja gar nicht, das ist FSR 4, was ich hier nutzen kann. Das ist FSR 3.1.5 und ich kann es auch gar nicht upgraden. Nanu, was ist denn hier los? Mhm. Und ein wirklich entgeisterter Wolfgang nahm da zur Kenntnis, dass er sich das jetzt mit FSR 3.1 antun muss. Und naja, dann haben wir da ein bisschen darüber gesprochen, wie kommt es denn dazu, was ist da los? Und ich habe relativ schnell den Gedanken gehabt, das kann man eigentlich in eine News auslagern, dieses Thema.
Ja, denn wir müssen vielleicht nochmal kurz zurückblicken. 007 First Light sollte ursprünglich ja schon etwas früher erscheinen, wurde dann verschoben, weil es noch gepolished werden sollte und war zuletzt eher auf Nvidias Marketing Speiseplan als von Entwickler IO Interactive selbst. Ein riesen GeForce-Titel, es gibt Game-Bundles, es gibt einen GeForce-Now-Bundle, er wurde in unzähligen Tech-Demos von Nvidia gepusht. Es wird, auch wenn das Spiel erschienen ist, wir nehmen auf am Donnerstag, den 28.05. um 11 Uhr. Das Spiel ist ja erschienen inzwischen, aber trotzdem wird es irgendwann auch Path-Tracing geben, dazu sprechen wir auch noch. Also, ja, es ist mal wieder einer dieser Titel, der offensichtlich durch Unterstützung, sei es technisch oder finanziell oder nur durch Marketing, wir kennen die Verträge ja immer nicht, von einem Hersteller betreut wurde und das ist in diesem Fall Nvidia. Und du hast in der Vergangenheit ja andauernd zu diesem Spiel berichtet, weil es ist ein großer Titel, es ist auch ein interessanter Titel geworden und inhaltlich, so viel sei auch schon gesagt, ist es ja wohl auch ein guter Titel geworden. Aber hast dich immer gefragt, wie sieht es denn da jetzt aus mit der anderen Seite, nämlich der von AMD? Denn da waren ja Red Flags, oder? Oder Smoking Guns?
Ja, es gab schon die Systemanforderungen vor einigen Monaten. Dann kamen irgendwann die Ultrasystemanforderungen. Es gab einen Path-Tracing-Trailer von Nvidia. Und stets wurde ein Augenmerk darauf gelegt, dass dieses Spiel das ultimative DLSS-Paket mitbringen wird. Also DLSS 4.5. Super Resolution, Frame Generation mit bis zu X6, wenn dann Path Tracing irgendwann mit an Bord sein wird, im Sommer heißt es, dann soll auch Ray Reconstruction da sein. Schön und gut, auf einer GeForce wird das laufen, hat man gedacht, kommen wir gleich nochmal zu. Aber die Frage war immer, okay, was ist denn mit FSR?
MFG und Dynamic ist auch supported gleich.
Ich glaube aber, Dynamic ist nur über den Treiber supported.
Ja,
ich glaube,
aber das muss ja whitelisted sein und das ist
ja.
Es.
Ja. Ja. Und genau, also was ist mit FSR und XeSS, wenn man so möchte, für die 3 ARC-Gamer, die sich an dieses Spiel herantrauen werden.
Ja, oder die Radeon-Gamer mit älteren Karten, die ja sonst auf FSR, also die generell noch auf FSR 4 verzichten müssen, auch wenn die RX 9000-Inhaber es ja nutzen können sollten normalerweise. Die greifen ja durchaus auch ganz gerne auf die Nicht-AI-Variante von XCSS zurück, weil es dann doch teilweise immer noch besser aussieht als FSR. Aber ja, was kriegen die? Nischt. Richtig?
Es war lange Zeit gar nicht klar. Und dann kam, ich glaube, letzte Woche erst ein Blogbeitrag von Sony zu diesem Spiel, wo es dann hieß, ja, auf der PlayStation 5 Pro läuft das ganz fantastisch mit PSSR.
Vor allem der neuen Version,
also,
ne?
Ja, also Sonys ja, FSR 3.9, wenn man so möchte.
Ja, wobei Wolfgang sagt, er ist sich ziemlich sicher, dass es 4.1 ist, aber ja, so richtig weiß man es halt nicht.
Und da wurde dann beiläufig erwähnt, dass es auf der PlayStation 5 ohne Pro, die das ja nicht unterstützt, das PSSR-Upsampling, dass es da dann mit FSR 3.1 laufen wird. Das war das erste Mal, dass das überhaupt bestätigt wurde. Und dass es dann ausgerechnet von Sony bestätigt wird, dass das Spiel FSR 3.1 hat, naja, gut. Also ist man erstmal noch eine Woche lang davon ausgegangen, ja, okay, damit die PC-Version auch FSR 3.1 haben und dann wird halt das Upgrade möglich sein auf FSR 4 über die App.
Ja, ungünstig, aber... Und mit genau, Opti-Scaler ungünstig, auch auf allen anderen Karten.
Aber wäre dann ja machbar gewesen. Ja. Und dann kam aber wirklich erst zum Techniktest die Erkenntnis, nee, das Spiel läuft zwar mit FSR 3.1.5, aber das Upgrade auf FSR 4.1, das ist gar nicht möglich. Und ein sehr verstutzter Wolfgang hat festgestellt, dass FSR 3.1 nicht, wie das eigentlich bei diesen ganzen Upsampling-Techniken üblich ist, über eine sogenannte DLL-Datei implementiert ist. Also so ein kleines Paket, das man quasi so angebaut hat an das an den Code des Spiels. Ja. Und diesen Anbau, den kann man in der Regel sehr gut austauschen.
Das kennt ihr ja auch von DLSS, wo es ja zum Volkssport geworden ist. Aus Spiel A die DLL in Spiel B und ja.
Und genau das ist aber bei 007 First Light nicht möglich, weil die Entwickler FSR 3.1.5 nicht als Anbau integriert haben, sondern mitten in den Source Code rein getan haben. Also es ist fest integrierter Teil des Spiels und lässt sich nicht mal eben einfach austauschen. Zumindest nicht über den AMD-Treiber, die AMD-App, so wie es eigentlich gehen sollte. Und das ist natürlich erstmal schon fatal, weil für die allermeisten Spieler bedeutet das dann im Endeffekt, dass sie mit FSR 3.1.5 vorlieb nehmen müssen, was nicht gut ist, worauf wir gleich noch kommen. Aber dann stand ja noch die Frage im Raum, das hat sich Wolfgang dann auch direkt gefragt, okay, was ist mit Opti-Scaler? Du hast es gerade schon angesprochen. Zuerst ging das gar nicht. Zuerst, weil man versucht hat, da aus FSR 3.1.5 FSR 4.1 zu machen.
Er kennt es nicht, ne? Er findet das halt auch nicht.
Ja, dann zitierte der Opti-Scaler den Dienst und es gab einfach einen Absturz.
Nee, ich glaube, da war es wirklich so, dass er die Möglichkeit gar nicht anbietet, aber man kann ja auch in Spielen, in denen nur DLSS zugegen ist, kann man ja auch das wiederum dann spoofen und für den Treiber so ummünzen, dass er dann wiederum FSR darauf anwendet und da kam dann immer der Absturz. Also das funktionierte einfach nicht vor Launch. Dienstag, das Spiel, genau, ich glaube, Dienstagvormittag hatte sich das Wolfgang noch angesehen. Das Spiel erschien dann ja Dienstagmittag oder irgendwie so.
Ja, aber nur für Vorbesteller.
Genau, und seit Mittwoch können das dann alle spielen. Aber ja, es funktionierte halt auch nicht. Und es wurden alle kalt davon überrascht, ja, letztendlich auch die Opti-Scaler-Entwickler, weil gut, die hatten auch keinen Zugriff auf das Spiel vorab. Wir hatten auch relativ kurzfristig Zugriff. Ich glaube, am letzten Donnerstag gab es den Key. Was natürlich vor einem langen Wochenende sportlich ist. Und Wolfgang hat es dann auch extrem sportlich genommen und ja trotzdem noch was hingezaubert. Aber ja, also es ging gar nichts. Jetzt nehmen wir heute ja etwas später auf und kommen gleich dazu, was sich inzwischen getan hat. Aber lass uns doch noch mal auf den Status quo zum Launch gucken. Es wurden ja Erinnerungen wach an sowas wie Starfield, wo damals AMD der große Partner war, auch AMD-Bundle mit Radeon verkauft hat. Ich weiß nicht, ich glaube, Starfield war das nicht auch so ein Spiel, was es auch mit Ryzen-Prozessoren gab. Also ein ganz großer Partner-Deal und eine Koop. Und da gab es ja damals FSR und gar kein DLSS. Das war ja ein Shitstorm sondergleichen. Klar, die DLSS, also erstens war DLSS überlegen natürlich auch. Zweitens haben einfach mehr Nutzer damals die Möglichkeit gehabt, DLSS zu nutzen. Oder es gab mehr GeForce-Nutzer, sagen wir es mal so. Also die größere Gruppe wurde ausgeschlossen. Ne?
Ja, also die konnten ja alle durchaus FSR nutzen. Ja. Das heißt, die theoretische Nutzerbasis von FSR war damals
größer. Ja, richtig.
War größer. Also, aber die Qualitätsdifferenz, die war damals natürlich
massiv. Gehen wir nicht ins Detail. Damals gab es einen Titel, der ganz klar stark in AMDs Lager zu verordnen gewesen ist und die Gegenseite war aus nicht ergründlichen Gründen benachteiligt. Es gab dann ja auch die unzähligen Gerüchte, dass es da Absprachen, Verträge, weiß der Geier was gegeben hat und AMD hat sich dann ja wieder halt so, es wurde dann ja nachgeliefert, aber es war ein riesen Shitstorm und jetzt ist es ja so ein bisschen die andere Richtung, wobei auch hier wieder Feigenblätter verteilt wurden. Es gibt ja FSR, ne? Es ist ja drin, aber es hat schon sein Geschmäckle, ne? Und es ist dann durchaus dieser kontroverse Technikpart, den wir im Intro angesprochen haben. Es kann nicht sein. Es ist halt eins der Spiele des Jahres. Wir haben seit über einem Jahr mit FSR 4 und neuerdings mit 4.1, das muss man ja noch nicht direkt einbauen, ne? Aber wenn man sich bei Nvidia schon die Mühe, also bei Nvidia haben sie ja sogar 4.5 integriert. Also das muss man ja nicht upgraden über den Treiber oder overriden. Und sie haben es auch so wieder, also auch nochmal für euch als Hinweis, der vielleicht da noch nicht so im Thema seid. Es ist dann immer davon abhängig, in welchem Preset ihr spielt, ob ihr 4.5 habt oder 4. Sie haben es halt genauso umgesetzt, wie es geplant ist vom Publisher. Ja. Und bei AMD haben sie es halt nicht gemacht, sondern was Uraltes genommen.
Ja, und jetzt ist dann wieder die Frage, woran liegt das? Und im Endeffekt kann man spekulieren, die ganze Nacht lang, denn wir werden das wahrscheinlich nie erfahren, woran es liegt. Ob es daran liegt, dass die Entwickler einfach komplett überfordert sind mit ihrem Spiel, mit der Technik, und DLSS erst gar nicht drin wäre, wenn Nvidia nicht ein paar Entwickler abgestellt hätte, die das für IO Interactive implementiert hätten.
Ja.
Ob Nvidia einfach genug Geld gegeben hat, um DLSS zu finanzieren in diesem Spiel und die Entwickler keine Priorität gesehen haben, auch FSR dann in der Parität umzusetzen. Ob die Entwickler einfach dachten, naja, FSR ist ja drin, 3.1.5, das wird ja wohl kein großes Ding sein, wenn wir das Neueste nicht einbauen. Ob Nvidia vielleicht tatsächlich aktiv gesagt hat, ja, ihr kriegt dieses Bundle und dieses Geld und all das und den Support, den kriegt ihr aber nur, wenn ihr FSR mal FSR sein lasst. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Kann man sich jetzt natürlich im Forum über hunderte Kommentare hinweg gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ja,
was dann durchaus
am Ende ist. Ja, am Ende ist die Situation halt eine Zumutung.
Ja, es wird halt eine große Käuferschaft wird benachteiligt und zwar über alle Maßen. Und ja, bei uns in der Community ist der Radeon Marktanteil höher als global betrachtet.
Na, deutlich.
Aber gerade die RX 9000 war ja eine durchaus erfolgreiche Serie bisher. Und also guck in den Community-Test zu Forza Horizon 6. Okay, sie nimmt sich mit der 5090, hält sie sich, glaube ich, die Waage. Aber bedeutet ja auch schon einiges. Und was ich auch Wahnsinn finde, wir haben jetzt Donnerstag, also knapp 2 Tage nach Launch, ist mir zumindest Stand kurz vor Podcast-Aufnahme auch kein Statement bewusst, dass es gegeben hat. Also es gibt ja durchaus, wenn sich dann so ein bisschen Unmut regt in der Community global und es gab ja auch auf Reddit, basierend auch auf deiner News oder Wolfgangs Test, ich weiß nicht mehr, was da verlinkt wurde, weil es gab nicht so viele Techniktests nach einem langen Wochenende in Deutschland auch noch und wir haben ja hier an einige Redaktionen, die sich sowas normalerweise angucken. Da ging es ja auch heiß her ohne Ende. Videocards hat es dann auch aufgegriffen. Dann geht es ja nochmal im englischsprachigen Raum, macht es die Runde. Aber sie haben sich bisher einfach nicht dazu geäußert. Ja? Und gut, und AMD sagt auch nichts, weil die wissen, sie machen es bei der nächsten Chance, probieren sie es auch wieder irgendwie zu drehen, dass Nvidia blöd dasteht.
Ja, das ist halt, ne? Also in dem Fall hier ist es ja nicht nur AMD, sondern sind ja die Intel-Nutzer gleich mit. Führt im Endeffekt dazu, wer keine GeForce RTX hat, der hat in 007 First Light eine schlechte Bildqualität. Und das liegt nicht nur daran, dass das Upsampling halt einfach schlecht ist und die massiv Leistung verloren geht, denn selbst mit FSR 3.1.5 Native, wenn man in UHD spielen möchte, sieht es schlechter aus als mit DLSS 4.5 Performance.
Was ja insbesondere immer an dieser temporalen Stabilität liegt.
Ja.
Da kannst du noch so hoch auflösen, wenn Bild für Bild Details verschluckt werden, weil dann ist es halt so.
Ja.
Ja.
Und dann kommt auch noch hinzu, es gibt natürlich für die in Anführungszeichen native Umsetzung, also Rendern in Ausgabeauflösung, TAA als Kantenglättung. Aber TAA ist nicht gut. Also generell einfach veraltet und in diesem Spiel dann auch einfach nicht gut umgesetzt oder in dieser Engine, in der Glacier Engine, das ist eine proprietäre Engine. Ach, diese ganze Problematik, über die wir sprechen, die hätten wir übrigens nicht, wenn die einfach mal die Unreal Engine 5
Ja,
verwendet
danke,
hätten, wie normale
Fabian.
Entwickler, ne? Also,
Ja, hoffentlich hört hier
nee,
keiner zu.
so.
Ja.
Ja, es sind halt die Quirks einer proprietären Engine dann, ne? Aber die TAA-Implementierung ist nicht gut. Das heißt, man kann, wenn man keine GeForce RTX hat, in diesem Spiel generell nicht auf eine vernünftige, auf eine adäquate Kantenglättung zurückgreifen. Es ist prekär, dieser
Ja.
Zustand. Und der ist es ja aktuell, insbesondere dann halt eben für die RTX 9000 Nutzer. Denn bei denen könnte es ja besser aussehen aktuell, wenn einfach FSR4 dabei wäre. Bei den ganzen anderen ist es halt, ja, die bekannte Limitierung, dass nur FSR3 geht. Aber ab Juli, du hast es eben schon angesprochen, kommen ja die RX 7000er dazu, die FSR4 können. Das heißt, der Anteil der Spieler, dem hier was ordentlich vorenthalten wird, wenn man so möchte, wenn man es so böse formulieren möchte, der wächst. Und Anfang nächsten Jahres mit RX 6000 dann ja noch einmal.
Ja, und vorenthalten wird ja nicht nur das beste Upscaling, was eigentlich zur Verfügung steht auf diesen Plattformen, sondern auch FrameGen. Denn das geht ja Hand in Hand. Das gibt es, hast du schon angesprochen, bis 6x auf Nvidia GeForce RTX 5000, aber immerhin auf 4000 dann auch noch Frame Generation 2x und auf Radeon und Arc gibt es gar nichts. Das ist auch da. Ja, sollte nicht sein, darf nicht sein. Ja, ich meine, dass die Entwickler, kommen wir von der Kontroverse, das ist vielleicht eine gute Überleitung. Irgendwie scheint ihnen ja die Zeit ausgegangen zu sein, obwohl sie das Spiel verschoben haben. Denn Stichwort Path Tracing, na, da gab es einen Trailer von Nvidia und hier seht man da und das wird ganz toll und großartig. Ist jetzt mit Start klar, ja, kommt irgendwann im Sommer. Klingt auch so, als würde es Raytracing gar nicht geben. Also es kommt dann anscheinend nur Path Tracing, möglicherweise dann auch wieder nur so eine reine Nvidia-Umsetzung, hatten wir zuletzt ja auch schon mal. Waren das nicht hier Resident Evil? In welchen Spielen war das, wo man es gar nicht auswählen konnte auf Radeon? Ich glaube,
Ja, ich
genau,
glaube,
das waren auch die
das,
beiden
genau.
RE-Engine-Spiele, die es zuletzt gegeben hat. Und Sommer ist natürlich ein dehnbarer Begriff, ne? Bis Ende September ist dann Zeit. Wen interessiert es dann noch in einem Singleplayer-Spiel? So, aber ist ja eigentlich
Es
auch.
ist davon aus, es ist davon auszugehen, dass Nvidia das implementiert hat.
Ja, ist halt eine Karte, aber das ist ja, das haben wir jetzt immer wieder gesehen, wo man dann ja wieder mit so einem Lächeln drauf guckt und sagt so, ja, das wollte Nvidia haben, aber da haben dann die Entwickler irgendwann gesagt, wisst ihr was, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Ja, aber ja, ich meine, es will keiner ein Spiel im Juli oder August rausbringen, das ist auch klar. Und dann haben sie alle Angst vor GTA 6 im November. Ja, man könnte ja auch darauf spekulieren, dass es nicht für November wird und dann alle dürsten nach einem anderen Spiel wie 007 und da hätte man noch 4 Monate Zeit gehabt oder 5. Ja, also das kann eigentlich auch kein Argument sein, dass man zu. Also, nee, zurück zur kontroversen Technik, es hätte
Wir
drin sein
reden jetzt
müssen.
schon
Ja.
über eine gewisse Unfertigkeit des Spiels. Dabei haben wir ja noch gar nicht alle Argumente, die diese
Genau,
These
ich
stützen
wollte ja
würden, auf
nur
den Tisch gelegt.
abschließend, also ja, es mag die Zeit ausgegangen sein und nichtsdestoweniger hätte FSR4 dann irgendwie nutzbar sein müssen. Und pass auf, jetzt müssen wir das aber noch abschließen, denn dass es besser wäre als FSR 3.1 und möglicherweise sogar ebenbürtig mit DLSS 4.5, hat sich Wolfgang inzwischen angesehen. Da gibt es auch ein Update im Artikel und wieder ein iCAD-Vergleich, DLSS 4.5, FSR 4.1, FSR 3.1. Und falls ihr da nicht durchzoomen wollt oder diese drei Streams in dem iCAD-Player bei uns im Browser, also auf der Website, einfach wirklich nicht laufen auf eurem System, haben wir auch noch einen Vergleich, wo ich das für euch gemacht habe, klassisch YouTube online gestellt. Denn der Optiscaler kann es mittlerweile, aber es hat in der Testsequenz oder in der Sequenz, die Wolfgang da gecaptured hat, hat es zwar funktioniert, fehlerfrei, aber es ist quasi gesetzt, dass entweder beim Starten des Spiels oder nach einer gewissen Spielzeit, ein paar Sekunden, ein paar Minuten, gravierende Grafikfehler auftreten. Also es ist unspielbar, das Spiel. Es flackert dann nicht nur irgendwie, sondern das Bild ist kaputt. Oder der Optiscaler verliert in der aktuellen Version die Connection zu diesem, der zum, zu DLSS, und das schaltet dann FSR halt ab. Also wir haben das jetzt als, sag ich mal, Work in Progress Stand veröffentlicht. Die Frage ist, ob sie es hinkriegen von OptiScaler oder ob das einfach nicht besser umsetzbar ist, weil das alles da so verwoben ist in der Engine. Ich denke, die finden da schon einen Weg. Aber ja, also mitspielen könnt ihr schon mal mit der neuesten Version. Da muss man wohl auch nicht mehr drin rumfummeln oder irgendwelche erweiterten Einstellungen treffen. Aber zumindest bei vielen Nutzern, die schon ausprobiert haben, und auch bei Wolfgang gestern am Mittwoch, hat es halt nicht funktioniert. Immer nur kurz. Und dann war Schicht im Schacht.
Wenn man sich diesen Vergleich dann ansieht, dann fällt einem direkt auf, du hast es schon angesprochen, FSR 4.1 hält mit DLSS 4.5. Es ist sogar schärfer als DLSS 4.5. Jetzt ist Schärfe natürlich nicht alles. Die Stabilität und insbesondere die Kantenklettung ist bei DLSS besser. Mhm. Ich würde also in diesem Spiel durchaus sagen, dass DLSS 4.5 besser aussieht als FSR 4.1. Aber der Unterschied ist natürlich um Welten kleiner als zu FSR 3.1, was direkt in diesem iCAD-Vergleich daneben ist. Also die Tag- und Nacht-Unterschied zwischen 4.1 und 3.1.
Und im großen Blindtest war ja auch eine Hypothese vieler Teilnehmer, dass DLSS 4.5 so oft gewonnen hat, weil es am schärfsten ausgesehen hat. Wenn dem zutreffend gewesen sein sollte, würde hier definitiv FSR 4.1 gewinnen.
Ja, aber das hat sich ein bisschen, glaube ich, also das Problem bei 4.5 war ja, dass die Entwickler vor diesem Entwicklungsschritt von DLSS angehalten waren, einen gewissen Schärfefilter über das fertige Bild zu legen.
Das hat sich dann multipliziert.
Und DLSS 4.5 wurde dann aber so scharf schon vor dem Filtern, dass der Filter es dann übertrieben hat und das Ergebnis zu scharf und damit dann halt so ein bisschen grisselig wurde. Und bei neuen Implementierungen merkt man inzwischen, dass die Entwickler dem, oder auch Nvidia dann, dem gegegnet sind, damit dass der schärfe Filter, der nochmal drüber liegt, ganz fehlt oder ordentlich zurückgefahren wurde. Da kann man das im Spiel ja selber einstellen, wie sehr das nachgeschärft wird. Aber inzwischen sollte es auch out of the box so passen, dass DLSS 4.5 nicht mehr überschärft.
Ja. Gut, darf nicht passieren, kann nicht sein. Äußert euch, ja, also das finde ich ist das Mindeste, dass IO Interactive jetzt mal sagt, machen wir nicht oder da kommt was oder macht's halt einfach. Ja. Seht zu, dass das FSR 4 da drin ist oder FSR 3.1.5 so umgesetzt, dass das jeder über die offiziellen Wege oder halt über OptiScaler dann mutmaßlich einfacher, weil man nicht mehr dieses Spoofing hat von DLSS auf FSR, die aktuelle Upscaling-Technologie nutzen kann. So, jetzt haben wir gesagt, es ist kontrovers, aber es ist auch problematisch, die Technik. Denn jetzt könnte man ja sagen, okay, gut, aber GeForce RTX, alle, die hier zuhören, sagen sich, ja, ist mir doch egal. Ja, ich habe doch DLSS 4.5, ist doch alles super. Nee, ist es nicht, weil das Interessante ist ja, obwohl das mutmaßlich so eine enge Koop mit Nvidia gewesen ist, läuft es ja richtig bescheiden. Wenn man sich anguckt, wie das Spiel an Performance zulegt durch DLSS-Presets, nämlich extrem bescheiden, was dazu führt, wenn wir uns mal angucken, dass eine RTX 5090 in WQAD mit DLSS 4 Quality 139 FPS hat und eine RX 7900 XTX in WQAD mit FSR 3.1 Quality hat 36 FPS, also 3 FPS weniger, weil die GeForce einfach nicht zulegt.
Was jetzt unterschlagen wurde, Wolfgang ist ja diesmal so weit gegangen, dass er die verschiedenen Grafikkarten, also auf der einen Seite die Radeons und die Arcs und auf der anderen Seite die GeForce, dass er die nicht in ein Diagramm gepackt hat, weil die Balken eigentlich nicht miteinander vergleichbar sind.
Ja, und die Bildqualität also dann auch nicht, ne?
Bitte? Achso, nee, das hilft natürlich auch nicht. Ja. Also das Problem ist halt ohnehin schon, dass ein Benchmark-Diagramm mit einem Balkendiagramm ja suggeriert, dass hier auch Äpfel mit Äpfel verglichen werden. Ne? Also, dass man misst, wie viel Leistung bringt eine Grafikkarte bei der gleichen Ausgabe, bei der gleichen Prämisse, bei der gleichen Qualität meines Bildes am Ende. Und das lässt sich hier nicht herstellen, dieser faire Vergleich, weil ich, egal was ich auf einer Radeon einstelle, ich werde niemals auf die Qualität einer GeForce kommen, in diesem Spiel, in dieser aktuellen Situation, wegen der Upsampling-Situation. Weil ich auch auf der Radeon Native einstellen kann bei FSR und auf der GeForce Performance trotzdem besser aussieht. Das ist absurd.
Ja, und das heißt, normalerweise, Wolfgang, Entschuldigung, kennzeichnet er das dann ja. Aber jetzt kommt ja on top dazu, diesmal, dass auf den ersten Blick das Diagramm so aussehen würde, als wäre dann wenigstens Radeon viel schneller. Und ist es auch, aber das ist halt, da kann man ja nur falsche Schlüsse draus ziehen. Deswegen hat er es getrennt.
Ja, also er hätte halt wirklich Performance gegen Native antreten lassen können, aber irgendwann ist es halt auch absurd. Dann macht man es besser in zwei saubere Diagramme, als sich da irgendwas zusammenzuschustern, wo man eigentlich nicht hinterstehen kann. Und du hast es schon angesprochen, FSR 3.1, wir sind das ja gewohnt, dass FSR 3.1 einen höheren Performance-Boost bringt als FSR 4 oder DLSS 3, 4, 5. Aber hier ist es nochmal ein ganz anderes Verhältnis, denn wenn man sich das zum Beispiel mal anschaut, in WQHD liegt eine 9070 XT mit FSR Quality gegenüber TAA, also im Native-Modus in Anführungszeichen, um 49% zu.
Ja.
Und eine RTX 5070 Ti, jetzt als Gegenstück der 9070 XT, wenn wir bei der DLSS Quality einschalten, kommen von Native TAA, dann liegen wir nur um 13% zu. Also 13 zu 49%.
Ja, das ist ein
Witz,
ne?
Ist massiv.
Ja.
Und erschwerend, in Anführungszeichen, kommt jetzt hier noch hinzu, wenn wir uns die Rohleistung in Anführungszeichen anschauen, also diese beiden Grafikkarten mit TAA testen, was niemand machen sollte. Niemand sollte in diesem Spiel TAA nutzen. Die GeForce-Nutzer sowieso auch nicht. Und auch bei den Radio-Nutzern sieht FSR 3.1 dann immer noch besser aus als TAA, zumindest wenn man es native verwendet. Aber dann liegt die RX 9070 XT ohnehin schon 11% vor der 5070 Ti und bei den Perzentil-FPS sogar um 21%. Das heißt, das Spiel, die Glacier Engine, die läuft sowieso deutlich besser auf Radeon-Grafikkarten und auch das Upsampling funktioniert performancemäßig deutlich besser auf Radeon-Grafikkarten. Was natürlich für einen Technikpartnerschaft mit Nvidia absolut.
Ja, es ist halt deswegen, man weiß einfach nicht, was sie gemacht haben, außer am Ende dann FSR 4 nicht einzubauen. Also ist es, ja. Und jetzt klingt das so, als könnte man auf GeForce nicht spielen. Dem ist ja nicht so. Also ich gucke nochmal auf WQHD, der erreicht in Quality, also DLSS 4 Quality, WQHD, maximale Grafikdetails, kommt eine 5060 Ti 16 GB auf 51 FPS und eine 5070 auf 65. Also da ist
und das,
gut was zu holen und jetzt könnte man auf der 5070 noch MFG 6X anmachen und naja, dann ist es auf jeden Fall flüssig anzuschauen, aber 65 FPS ist auch flüssig zu spielen.
Was hier noch hinzukommt, ist, dass DLSS, je höher die Auflösung geht, dann doch nochmal anfängt, bisschen mehr Ressourcen freizulegen. Ja. Also in WQHD ist es wirklich am schlimmsten. In UHD wäre der Vergleich zu FSR 3, was da dann halt eben 70% freilegt, bei DLSS dann immerhin 47%. Das heißt, der Nachteil, der schrumpft, der ist immer noch da, aber er schrumpft. Und wenn wir uns UHD mal anschauen, dann erreicht die 5070 mit DLSS Quality 50 FPS, aber wir sind hier, wie gesagt, also Quality ist absoluter Luxus in UHD. Man kann hier easy auf Balance oder Performance gehen, dann fallen die 60 und das auch bei maximalen Details zum einen und das auch schon vor Framegen, denn das gibt's ja auch noch.
Ja, und Luxussituation hast du gerade gesagt. Wir befinden uns ja in der Luxussituation, dass wir heute einen Tag später aufnehmen als eigentlich geplant. Und ich habe vorhin einen Kommentar auf Facebook gesehen, da hatten wir den Test auch gepostet, der so, ich zitiere mal, oder ich, ja, ich, so ein bisschen schnoddrig, ne, so Facebook-Style, so, ja, ihr Vollidioten, habt ihr nicht mit dem Game-Ready-Treiber von Nvidia getestet? Ja, den gab's halt vorab nicht. Aber das hat jetzt Wolfgang neben diesem Blick auf FSR 4.1 überhaupt die Scaler, der jetzt im Artikel drin ist, hat er sich das auch angesehen. Und da muss man konstatieren, dass der 61047, der offiziell Game-Ready-Treiber von Nvidia, ist genau gar nicht schneller, weder in WQHD noch in UWQHD noch in Full HD, wenn man böse ist, nee, wenn man konkret auf die Zahlen guckt, ist er sogar 1% langsamer geworden. Und das Gleiche ist mit Arc.
Ja, das ist
da
alles
Mess und Genauigkeit. Da gab es 88.01, jetzt gibt es 88.24, ist auch nichts passiert. Wobei Arc ja auch bisher keine Probleme hatte in dem Spiel. Also, nee, irgendwas hakt da halt total. Auch bei Nvidia, irgendwas klemmt da, dass durch höhere DLSS-Presets nicht mehr Performance bei rumkommt. Und ja, man kann auf aktuellen GeForce, dann kann man FrameGen draufschmeißen und alles und aber dann sind wir wieder bei der Diskussion, ne, was ist Optimierung, wie sollte es funktionieren und wie kann man es dann irgendwie über solche Tools dann heutzutage doch noch auf 240 Hertz Monitoren synchron zum Laufen bringen.
Ja, man muss natürlich dann immer wieder die Frage stellen, für was brauchen wir diese Leistung? Es ist eine absolut bescheidene Grafik. Es ist eine absolut bescheidene Grafik und wir haben trotzdem hohe Anforderungen und da sieht das Spiel auch gut aus. Und in dem Fall hier ist es jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das hübscheste Spiel aller Zeiten ist, aber es sieht durchaus sehr hübsch aus. Hm. Gerade wenn man dann die Einstellungen maximiert und es kann auch was. Größte Schwäche ist halt die Beleuchtung. Es gibt nur eine statische, also nur Baked Lighting, kein Raytracing. Aber weil das ganze Spiel statisch ist, feste Level, feste Uhrzeit, Tagesstrukturen, es bewegt sich nicht viel in der Szenerie. Ja, sind die Einflüsse beim Lighting dann noch okay. Schatten sind halt ein Problem, gerade Schatten, die sich bewegen, also zum Beispiel Bäume, die Schatten werfen, das kriselt dann halt durch die Gegend, weil es kein Raytracing ist, sondern Baked und Texturen im Endeffekt und Reflexion ist halt Screenspace mit allen bekannten Nachteilen, aber ich würde sagen, an sich ist die Leistung jetzt kein Totalausfall, wenn man mal das DLSS-Problem außen vor lässt, aber selbst mit diesem Problem kommt man trotzdem noch immer auf spielbare Bildraten und bei FrameGen ist dann die Situation wieder, das haben wir in letzter Zeit häufiger, dass wir Reflex, Nvidia Reflex erst dann einschalten können, wenn auch FrameGen aktiv ist. Das heißt, wir können gar keine Super Resolution plus Reflex Benchmarks erstellen, die sind dann immer ohne Reflex. Hier kommen wir jetzt auf einer 5070 Ti in UHD mit Super Resolution Quality auf ungefähr 45 Millisekunden, was ein
besser als ein
normaler Forza. Wert ist, deutlich besser als neulich in Forza, wo wir irgendwie bei 80 Millisekunden waren, oder wie war das?
Ja, 60, aber trotzdem deutlich höher.
Ja. Und falls wir jetzt hingehen und FrameGen mal 2 einschalten, was ja alle RTX 40 und RTX 50 können, dann sinkt die Latenz sogar auf 33 Millisekunden, weil wir dann Reflex zur Verfügung haben. Das heißt, sofern man auf 50 bis 60 FPS kommt, sollte man als GeForce-Spieler auf diesem Spiel auch auf jeden Fall Reflex einschalten.
Also damit und, FrameGen.
FrameGen einschalten, so. Und damit Reflex. Und ja, wenn man dann FMFG mal 4, mal 5, mal 6 nutzen will, dann kann man das natürlich auch noch machen auf einer Blackwell als Bonus. Ist die Frage, braucht man in einem Singleplayer, Third Person ist es, glaube ich, ne? In einem Singleplayer Third Person Spiel 240 FPS, also das muss dann jeder für sich selber wissen.
Und dann steigt die Latenz zwar gegenüber zweifach FrameGen, aber sie ist immer noch niedriger als ohne. Und ja, das ist, jetzt sind wir wieder bei der kontroversen Technik, ne? Meine Herren, gebt es doch jedem an die Hand, Reflex, weil das ist doch wirklich eine coole Sache, die Synchronisation der CPU mit der GPU über diese Technologie direkt in der Spiele-Engine. Aber es soll halt nicht sein.
Ich würde halt vermuten, dass man an diesem Sachverhalt, also gibt es Reflex ohne FrameGen, ja oder nein, dass man daran relativ leicht sehen kann, ob die Entwickler das DLSS-Paket implementiert haben oder ob das Nvidias Werk war.
Steile These. Ja, ansonsten, also ja, deswegen, nicht ansonsten, also politisch, technisch definitiv zu kritisieren, ansonsten technisch stirnrunzelnd, ja, es ist jetzt keine Katastrophe, aber dass es dann auf GeForce so seltsam läuft, wo es doch alles zu bieten hat, was GeForce so zu bieten hat, abgesehen davon, dass Path Tracing kurzfristig jetzt nicht zum Launch verfügbar war, sondern erst im Sommer erscheint, passt das schon und sieht halt zu, dass FSR 4 entweder über den Treiber nutzbar wird oder halt direkt implementiert ist. Inhaltlich hat ja Max auch schon den Blick ins Netz gewagt und wir haben auch schon viel Feedback aus der Community bekommen. Wer grundsätzlich drauf steht, findet es toll. Also macht wohl Spaß und Wolfgang hat da auch einige Stunden versenkt auf dem Weg zum Test.
Wertungen sind bisher positiv, Spielerrezensionen, was Inhalt angeht, Absatz der Technik sind auch positiv und Es spielt sich wohl nicht unbedingt wie ein Hitman. Also wer das erwartet, der wird vielleicht negativ überrascht. Es spielt sich so ein bisschen wie ein Uncharted, sagen manche. Wobei es natürlich nicht ganz an die Qualität rankommt. Aber wer Lust hat auf ein ja, filmisch inszeniertes
Ja.
Action-Adventure, der sollte damit glücklich werden, inhaltlich.
Ja. Fabian, nächstes Thema. Es gibt offensichtlich kurzfristig eine weitere RX 9000, mit der man FSR 4 nicht in 007 First Light nutzen kann. Denn nachdem die Gerüchteküche es von den Dächern pfiff, seit Dienstag, glaube ich, machen jetzt Einträge im Shopsystem von Amazon, aber inzwischen sogar auch caseking.de, also hier in Deutschland, ja, lassen keinen Zweifel mehr daran offen, oder lassen keinen Zweifel mehr daran, dass die 9070 Gray weltweit erscheinen wird. Das ist die Grafikkarte, die letztes Jahr, irgendwann im Herbst, für China aufgelegt wurde. Eine beim Chip abgespeckte 9070, die auch nur 12 statt 16 Gigabyte VRAM bietet, aber genauso viel verbraucht wie die 9070. Und wir hatten die damals ja zusammen mit PC Games Hardware importiert, auch schon getestet. Dachten, das hat sich dann damit erledigt, beziehungsweise wir hätten dann wenigstens eine schöne Basis für die in der Gerüchteküche irgendwann ab September wabernde Gray für den Rest der Welt mit 16 GB VRAM. Aber das kommt wohl nicht so. Denn ja, auch das ist, ich meine, bei caseking ist jetzt der Shop-Eintrag da, es ist zwar noch nichts gelistet, aber die Kategorie heißt ja 9070 Gray 12 GB und der Text sagt ja 12 GB und es gibt Darstellungen von Sapphire-Karten. Also sie kommt mit 12 GB und ist damit offensichtlich genau das, was wir seit letztem Jahr hätten, was sich jeder aus China hätte importieren können. Brauchen wir das, Fabian?
Das Gute ist, wenn wir genau diese Grafikkarte bekommen, dann wissen wir auch, wie genau diese
Ja,
Grafikkarte in
genau.
Benchmarks abschneiden wird, denn wir haben sie ja schon getestet. Wir haben sie aus China importiert.
Richtig. Damals aus einem Karton entnommen, der chinesische Schriftzeichen hatte. Aber das scheint so das Einzige zu sein, was sich jetzt ändert. Ja. Also.
Ja, 9070 Cree ist im Endeffekt 9070 auf Wish bestellt oder RTX 5070 auf Temu bestellt. Man kann es sich
Bitte.
eigentlich aussuchen.
Ja. Ja, es ist der 90, es ist der 5070 Konkurrent, ne, mit 12 Gigabyte. Sowas gab es bisher im aktuellen Portfolio von AMD nicht. Und gehässig könnte man sagen, nachdem es ja Gerüchte gab, und das ja auch sich schon bei der Phantom Link Edition der Nitro Plus neulich von Sapphire gezeigt hat, wo ja auch der Hersteller schon gesagt hat, so ja, der Preis wird halt hoch sein, weil das ist leider jetzt alles Neuware und nicht mehr Lagerware. Und da sieht man, wo es hinläuft. Ja, die war teurer, und ist es auch immer noch um 100 Euro. Sagen ja Gerüchte, was heißt Gerüchte, es lag halt da schon auf der Hand. 9070 XT und 9070 werden teurer. Also ist die 9070 Gray jetzt die neue 9070 mit weniger fürs gleiche Geld? Wahrscheinlich.
Davon ist wahrscheinlich auszugehen,
Ja.
ja,
So, und was kriegt man dann,
mittelfristig.
Fabian? Wir haben es ja getestet vor 7 Monaten.
Ja, also es sieht erstmal, wenn man auf das erste Diagramm in diesem Test schaut, Performance Rating, WQHD, Rasterizer, Average FPS, sieht es gar nicht so schlecht aus. Man verliert 13% Leistung von der 9070 kommend, aber man liegt damit dann immer noch 29% über der 9060 XT, also auf der Skala von 9060 XT 16 GB zu 9070 16 GB, könnte man erstmal denken auf den ersten Blick, die 9070 Cray, die ordnet sich so auf 2/3 des Weges an.
Ja. Und das ist ja
Aber.
wirklich eine große Lücke und auch preislich macht das halt echt einen
Ja.
Riesenunterschied. Ich gucke gerade noch mal in unseren Preisspot hier. Die 9060 XT 16 GB liegt bei 450 Euro und die 9070 bei 640. Das sind fast 200 Euro Unterschied oder fast 50% Aufpreis. Also
Ja.
okay, die Lücke zu füllen nach oben hin, hoffentlich preislich nach unten hin, wäre doch
Ja,
toll.
mit wohlgemerkt mit einer Grafikkarte, die weniger Speicher hat als die über
Nein.
und als die unter ihr,
Ja,
ne?
genau, und jetzt kommt's nämlich.
Ja, das ist jetzt noch ein Szenario, in dem dieser Speicher halt eben kein Limit darstellt. Wenn ich jetzt allerdings hingehe und hier einfach schon mal nur auf die Perzentil-FPS schaue, dann fallen wir schon ein bisschen mehr ab. Und wenn ich dann hier Raytracing einschalte,
In
dann
WQHD
sind
weiterhin.
in WQHD, dann sind wir nur noch 17% vor der 9060 XT und verlieren gegenüber der 9070 schon 20%. Wenn ich da dann auf die Perzentil-FPS schaue, dann sind es sogar 23%. Wir sind nur noch 10% über der
Ja, und jetzt guckst du
9060
doch aber
XT.
bitte nicht auf UHD, Perzentil Raytracing, Fabian.
Ja, dann machen wir das mal. Und das Problem ist jetzt hier, dass ich nicht feststellen kann, wie viel schneller ist als die 9060
Ja.
XT, weil ich hier nicht mehr drin ist. Aber, aber wir verlieren dann tatsächlich gegenüber der 9070 ja, 23 FPS. Wir liegen im Endeffekt gleich auf mit einer 7900 Ti oder einer RTX 4070 oder einer RTX 4070 Super, einer RTX 5070 ist schneller. Denn der limitierende Faktor ist jetzt dann hier plötzlich allein der Speicher. Dann RTX 50 hat natürlich nicht mehr, dann vielleicht ein bisschen besseres Speichermanagement, aber im Endeffekt kommen wir über diese Barriere, über diese Schallmauer, kommen wir nicht hinaus mit dieser Grafikkarte und damit ist dann auch die Zielgruppe, für die das relevant ist, ja, relativ schnell umrissen. Es
Ja, also
kann nur dann Sinn ergeben, wenn man sicher ist, dass man nicht mehr als 12 GB braucht und das wird halt Full HD sein.
ja oder wenn man ja, das ist halt ja, sie steht halt zwischen den Stühlen. Es war damals die Kritik und deswegen auch die große Hoffnung, dass sie, wenn sie für die ganze Welt kommt, dann doch 16 Gigabyte bekommt, weil das 12 Gigabyte Thema bei der 5070 ja schon so ein großes war in der enthusiastischen, informierten PC-Gamer-Bubble. Da muss man natürlich auch wieder sagen, wer jetzt eine größere GPU als eine 9060 XT, die dann ja auch noch verwirrenderweise mit 16 und 8 GB existiert, sucht, der findet dann in Zukunft mit der 9070 Gre das wahrscheinlich günstigste Angebot bei AMD. Aber es kommt halt dann mit diesem 12 GB Problemchen. Ja, und es wird wahrscheinlich so sein, dass du zum Preis der aktuellen 9070 mit 16 GB dann in Zukunft halt die Gre kaufst mit 12 GB. Und damit bist du Leistungs- und VRAM Headroom-mäßig schlechter gestellt, als du es jetzt wärst. Ja, so, die 5070 verkauft sich ja trotzdem wie, ja, nicht wie geschnitten Brot, aber doch sehr gut, wenn man der Steam-Statistik traut. Insofern,
Ja.
ja, 12 GB reichen vielen. Aber
Viel,
ja,
viele Leute
trotzdem.
denken, dass 12 GB
Ja.
ihnen reichen
Ja,
werden,
und wenn es so
aber
kommt, wie ich sie gerade an die Wand gemalt habe, dann hätte man zum gleichen Geld, könnte man heute trotzdem noch die 9070 kaufen. Ne? Aber ich will es auch
ja,
niemandem dazu.
man konnte auch vor einem Jahr schon sagen, zum Geld, dass heute eine 5080 kostet, hätte ich vor einem halben Jahr eine 4090 kaufen
Ja.
können. Also im Endeffekt ist die Situation bei Grafikkarten seit inzwischen 2, 3 Jahren ja,
Ja, und
scheiße.
ich meine, genau, das ist, haben Nvidia, AMD und so da mitgearbeitet, ja, irgendwie schon. Speicher gut, den machen sie nicht selber, den müssen sie einkaufen, aber was so Wafer-Kapazitäten anbelangt, da bestellen sie ja nun mal ihre Chips bei TSMC und können die Allokation dann auch entscheiden. Trotzdem steht
Wir haben
AMD
jetzt mal
natürlich,
die,
ja,
bei Nvidia natürlich die wundervolle Meldung, dass Gaming nicht einmal mehr als eigene Sparte im
ja.
Quartalsbericht aufgelistet wird.
25 Jahre nach GeForce. Wobei es sind ja schon, glaube ich, 26 Jahre nach GeForce. Ne? Aber ja, ich meine, AMD hier auch wieder unmögliche Situation. Ja, bringen Sie die 9070 aktuell mit 16 GB, dann ist da preislich definitiv nicht wirklich was zu machen, weil es die gleiche GPU, die hat genauso viel gekostet, egal ob die jetzt teildeaktiviert ist, weil sie sowieso defekt ist. Macht ja keinen Unterschied. Ich kaufe Wafer bei TSMC ein und beim Speicher ließe sich genau null sparen gegenüber den beiden anderen. Und jetzt bringen sie die halt mit 12 GB. Am Ende wird sie auch nicht günstig und hat halt nur 12 GB.
Ja, das Problem ist ja dann wirklich, während die 9070 meiner Meinung nach ja auf jeden Fall die bessere 5070 ist, kann man das jetzt hier nicht mehr sagen. Die 9070 Ti ist in jedem Fall eine schlechtere 5070. Das wird sich über den Preis regeln müssen und da ist dann halt die Frage, wie viel Spielraum besteht denn da überhaupt dann am
Ja, und
Ende
sie
noch?
wird näher an der 9070 liegen als an der 9060 XT.
Ja.
Sie ist halt in der 9070er-Klasse. Ja, das ist auch das, was im Namen steht. Da steht nicht 12 GB, da steht nicht 16. Das und ja, damit wird sie sich eher. Also, wir hatten, warte mal, ich gucke noch mal ganz kurz: 5070. Ich meine, die geht halt los bei 570. 450 ist die 9060 XT. Jetzt könnte man sagen: Ja, gut, sie muss günstiger sein. Aber kommt sie dann für 529?
Das ist jetzt lustiges
Ja,
Rätselraten. Dazu werden
warten
wir
wir
erstmal
nicht, warten
sagen
wir ab.
können. Ja.
Gerüchte sagen ja noch vor der Computex. Die startet nächste Woche, 1. Juni.
Wahrscheinlich so ein Silent Release, ne? Will man nicht drüber reden.
Ich will darüber nicht reden, Fabian. Ja. Gut. Es ist eine weitere Option, aber wie alle Optionen, die uns aktuell hier auf dem Tisch unterbreitet werden, ist es einfach keine tolle Option. Kommen wir noch zu neuen Nvidia-Grafiktreibern. Es gibt den ersten 600er-Treiber, der das altehrwürdige Control-Panel rausschmeißt. Und das wurde ja lange angekündigt, dass das irgendwann passieren wird. Also vielleicht das Control-Panel oder die Systemsteuerung ist das, was ihr beim Rechtsklick auf dem Windows-Desktop einblenden könnt. Das alte Konfigurationsmenü im Treiber von Nvidia. Und da wurde lange sich drüber aufgeregt, weil das ja so aussieht, als wäre es noch aus Windows XP-Zeiten, irgendwie nichts konnte gegenüber der Adrenalin-Software und dann trotzdem von vielen geliebt wurde, weil es so rudimentär und einfach ist. Und dann gab es ja seit Ende 24, glaube ich, die Nvidia-App. Und da hat der Nvidia schon gesagt, okay, wenn die alles kann, alles Wesentliche kann, was das Control Panel kann, dann ist sie die Ablösung für das Control Panel. Und das ist jetzt soweit. Die Nvidia-App kann alles, was das Control Panel kann, sagt zumindest Nvidia. Und natürlich inzwischen auch viel mehr mit dem ganzen DLSS-Override und so weiter und so fort. Dieser Profilgeschichte, Optimierung von Spielen und ja. Und hat ja auch alles übernommen, was früher so über separate Dienste wie Shadowplay, also Aufnahmen und so weiter und so fort, Overlay, geboten wurde. Und deswegen bringt der 600er Treiber das Control Panel, also er hat es noch, aber installiert es nur noch, wenn er über einen bestehenden älteren Treiber installiert wird. Und wenn ich eine Neuinstallation anstoße oder mein System neu aufsetze und dann den 6.10.47 nehme, dann habe ich das Control Panel nicht mehr. Hast du es zuletzt noch genutzt, Fabian?
Ja, ab und an mal reinigst, also alle paar Monate mal irgendwas, wo ich da rein musste. Es ist immer so ein Hauch Retro, ich mich in meine Kindheit
Aber
zurückversetzt,
du
als
hast
ich
die
an den
Nvidia-App
alten
nicht
Windows
installiert. Doch,
XP.
hast du doch. Du bist doch auch am
Doch, den
Overriden.
ist auch installiert, ja.
Was waren dann die Sachen, die du im Control Panel gemacht hast? Weil ich habe da eigentlich nur noch reingeguckt, um mal schnell zu gucken, welchen
Ich
Treiber ich
bin ganz
installiert
ehrlich,
habe.
ich habe mich mit dieser Nvidia-App nie so wirklich auseinandergesetzt und wenn ich dann halt was machen wollte, dann wusste ich genau, wo ich es im Control-Panel finde, also bin ich
Ja,
dahin
okay.
gegangen.
Ja.
Aber das kommt alle paar Monate vor, es war irgendeine Kleinigkeit, hier mal irgendwie kurz G-Sync an, ausschalten
Ja,
oder
okay.
sowas.
Ja.
Ab und zu spinnt einer der Bildschirme und gibt keine 10-Bit-Farben aus, sondern 8, das kann man dann auch darüber wieder fixen, also
Okay.
einmal im Jahr oder so.
Also Gewohnheitseffekt,
Ja.
der dann noch Schmerzen bereiten wird. Nvidia hat jetzt auch nicht gesagt, wann dann wirklich der erste Treiber erscheint, der auch ein bestehendes Control Panel, wenn er installiert wird, vom System
Ja,
kickt.
die Meinungen gehen da ja durchaus auseinander,
Ja.
ne? Also auf der einen Seite, manche Leute finden es total schön, dass endlich das Ganze nicht mehr aussieht, als wäre es aus dem Jahr 1997. Manche Leute finden es auch übersichtlicher. Ich hatte gestern aber auch einen Kommentar gelesen, unter deiner News war das ja
Ja.
sogar. Da wurde da wurde die Nvidia-App als aufgezogene Kacksoftware bezeichnet.
Ja.
Also
Ja, und
vielleicht
ich
ist
habe
die
auch
Wahrheit
gehört,
irgendwo dazwischen.
in der Meldung, wo es dann um DLSS 5 ging, da war dann ja auch der Profile Inspector davon die Rede und da kam das aber auch nochmal zur Sprache, dass ja auch darüber letztendlich alles gemacht werden kann, was man so braucht und um bloß nicht diese Nvidia-App zu installieren. Ja. Sie kann halt gewisse Dinge besser mehr, aber will auch nicht unbedingt jeder nutzen. Es ist jetzt halt einfach so weit. Und die große Frage, die ich mir direkt gestellt habe, war: Ist das der Grund, warum Nvidia jetzt auf die 600er Treiber-Generation gesprungen ist und dann direkt auf 6.10? Also muss er intern schon ganz schön entwickelt haben zuletzt. Ich denke nein, denn was aufgefallen ist, auch über den Nvidia Profile Inspector, die Tage ist, dass irgendwelche Neural oder es sind NR-Funktionalitäten anfänglich implementiert. Und da liegt der Verdacht nahe, dass das Neural Rendering ist und damit erste Vorbereitungen für DLSS 5, was ja noch in diesem Jahr wahrscheinlich nur für RTX 5000 erscheinen wird. Wir erinnern uns an einen riesen Shitstorm aus dem März.
Ja.
Ich denke, das wäre aber eher inhaltlich ein Anlass gewesen zu sagen und wird es in meinen Augen auch gewesen sein, wir wechseln von 500 auf 600. Das ist die Zukunft. Ob DLSS 5 die Zukunft ist, Fabian, still ist gewesen zuletzt, oder?
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich verweigere den Kommentar, aber ja, es ist
Ja.
also das können wir konstatieren, es war still.
Ja.
Es wurde still. Ich habe ja immer noch so ein bisschen den Verdacht, die Mutmaßung, dass diese Präsentation damals nur so eine Art Ragebait war, aber also um einfach Schlagzeilen zu machen, dann
Ja.
wieder im Kontext Gaming,
Ja.
um vielleicht auch die Schlagzeilen zu dominieren, sodass da nicht jemand anderes seine Botschaften platzieren kann. Aber was daraus wird. Ob sie das ernst gemeint haben, was sie damals vorgestellt haben, oder ob das absichtlich überzogen war, inwiefern sie auf das Feedback eingegangen sind, die Kritik der Spieler, was dann tatsächlich am Ende bei rumkommt, wie das laufen wird, wie das funktionieren wird.
Ja.
All das bleibt sehr spannend. Ich bin auch gespannt, aber also eine beobachtende Spannung.
Ja, wir hatten ja gemutmaßt, weil sowohl Sony als ja auch Microsoft relativ früh zusammen mit AMD darüber gesprochen haben, welche Next-Gen-Technik zum Einsatz kommt. Und da war ja Neural Rendering so ein ganz großes Thema, dass Nvidia möglicherweise da irgendwelchen sehr früh gemachten Äußerungen zuvorkommen wollte, dass diese nämlich sowas zeigen. Ich bin ja nächste Woche zusammen mit Nicolas und Wolfgang auf der Computex. Da gibt es eine Nvidia Jensen Huang Keynote. Glaubst du, dass er sich dazu äußern wird? Mal wieder? Dreieinhalb Monate nach.
Ich wäre sehr verwundert, wenn die Nischensparte Gaming für Nvidia auf der Computex ein Thema sein sollte.
Okay. Tja, ich weiß es nicht. Ne? Meine, die große Mutmaßung ist natürlich, wir wissen, es wird wieder um AI gehen. Jetzt gibt es ja immer wieder und wieder Gerüchte, dass dann doch endlich mal der N1 oder N1X kommt, also quasi GB10 für Consumer Notebooks, also der erste ARM Blackwell GPU SoC von Nvidia. Es gab eine MediaTek Keynote, mit dem sie das ja co-entwickelt haben. Die wurde jetzt inzwischen abgesagt, wo dann auch wieder der Verdacht war, okay, dann macht es Nvidia mit MediaTek zusammen mit Gen. Aber letztes Jahr haben wir auch schon gedacht, es wird vorgestellt. Also, weiß ich nicht. Das wäre aber so ein Consumer-Ding, rein theoretisch. Will das aktuell jemand hören? Dass es irgendwie relativ teure wahrscheinlich neue ARM-Gaming-Notebooks gibt, also es ist ja ein Windows on ARM-Gaming-Notebooks gibt im aktuellen Marktumfeld. Ja, irgendwann müssen sie sich ja mal wieder äußern. Aber das letzte war ja das Jensen, nachdem er da ja erstmal so ein bisschen von oben herab sich geäußert hatte, dann doch nochmal in dem Interview gesagt hat, so er mag ja selber nicht AI-Müll, also billig produzierten AI-Scheiß. Und das wird es ja nicht.
Aber das ist doch das Geschäftsmodell seiner Firma.
Ja, langfristig wahrscheinlich nicht, aber kurzfristig dürften die Nutzerstatistiken durchaus in diese Richtung weisen. Ich glaube
auch, also ich fand es bezeichnend, als damals, das kam, also diese Trailer wurden gezeigt, die Spieler, die Zuschauer haben gesagt, das sieht so aus, als hätte man einen Frame genommen, in ChatGPT gegeben und gesagt, mach, dass es ultra realistisch aussieht, dann hätte man dann das Uncanny-Ergebnis genommen und ins Spiel zurück teleportiert. Mhm. Dann hat Jensen gesagt, nein, das ist überhaupt nicht das, was passiert. Und ein paar Tage später kam raus, ja doch, das ist ungefähr das, was passiert.
Ja, also, wenn sie sich to be continued. Äußern, müssten sie eigentlich was anderes präsentieren. Oder den Ansatz, also, ja. Und ja, da hast du, dann ist die Keynote zur Computex der falsche Ort. Ja. Insider haben ja mitbekommen, dass wir möglicherweise den Podcast hier heute nicht zum ersten Mal aufnehmen. Bei der ersten Aufnahme war ich noch der Ansicht, er wird was dazu sagen. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Nein, das wird kein Thema sein. Du hast mich überzeugt.
Dann wird es jetzt natürlich vorkommen, wenn wir beide sagen, es passiert nicht.
Steam Deck, OLED.
Ja, apropos aktuelle Marktsituation ja. Und unzufriedenstellend.
Ja, hol mich ab.
Es gab zuletzt Engpässe bei der Versorgung mit Steam Decks. Also die waren teilweise nicht kaufbar zeitlang. Jetzt sind sie wieder da.
Also es
sie
gibt
sind
ja
zurück.
Nur noch OLED inzwischen. Ne? Es gab ja, glaube ich, am Anfang noch, als das OLED vorgestellt wurde, was ja auch schon mal ewig her ist, gab es ja noch die ganz kleine Config so als Fallback, aber die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Es gab nur noch OLED. Oder
es gibt die noch als refurbished, glaube ich. Teilweise.
Okay, aber auf jeden
Fall, wenn ich da gerade draufklicke, dann ist alles ausverkauft, also vielleicht doch nicht mehr.
Ja.
Genau, aber die OLED-Varianten, 512 GB, 1 TB, die sind wieder zurück und sie kosten 35-37% mehr.
Ja, das ist halt, also in Zahlen ausgedrückt, in absoluten Zahlen ausgedrückt.
Das günstigste neu verfügbare Steam Deck, das Wolf jetzt anbietet, kostet 779 Euro. Mhm.
Ja, und das ist immer noch viel günstiger, finde ich, als vieles dieser Windows-Geräte, die zuletzt angekündigt wurden. Und dann reden wir nicht nur von denen mit Strix Halo, die jetzt ja Aya Neo, waren die das nicht, jetzt noch notgedrungen so ein paar Vorbesteller verkaufen muss, aber dann glaube ich gar nicht mehr anbietet, weil es jetzt unfinanzierbar geworden ist mittlerweile, mal abgesehen davon, dass das schon immer fraglich war, warum man sowas in so ein Handheld packen muss. Aber es ist halt mal, ist halt auch wirklich eine alte Plattform. Und das ist schon viel Geld. 780 Euro. Da läuft vieles drauf. Da laufen alle Spiele, die letzten Jahre drauf liefen, laufen da auch weiterhin drauf. Aber für neue Sachen wird es halt mittlerweile dann doch schon eng.
Man kann den Preis ja jetzt erhöhen. Die Leistung wird ja massiv steigen Anfang nächsten Jahres.
Ja, mit FSR 4.
Über FSR 4. Nee, Scherz an der Stelle. Nee, es ist, Wolf begründet es ja auch ganz offiziell mit den gestiegenen Kosten für Arbeits- und Datenspeicher.
Ja, und auch da wieder sitzen irgendwie zwischen den Stühlen. Man kann es jetzt nicht verkaufen, um mit jedem Gerät keinen Verlust zu machen. Das war wahrscheinlich zuletzt die Situation. Oder man verkauft es halt zum höheren Preis, um keinen Verlust zu machen. Ja,
man könnte natürlich auch, wenn man Multimilliardär ist, sagen, that's on me, Game haben mich groß gemacht und ihr dürft das jetzt subventioniert von Wolf kaufen. Aber das ist natürlich komplett weltfremd, das ist mir bewusst.
Ja, gut, und jetzt gehen wieder die Spekulationen, was bedeutet das für die Steam-Maschinen? Na gut, die hat ja kein Display, ging mir dann gestern so spontan, ist ja natürlich Quatsch, aber wissen wir nicht. Ich fand diese ganzen Gerüchte neulich, nur weil der Steam Controller vorgestellt wurde oder veröffentlicht wurde, dass die quasi jetzt sofort kommt, von sehr weit hergeholt. Jetzt ist es, glaube ich, auch schon wieder 4 Wochen her, dass der Controller erschienen ist. 3 Wochen, 4 Wochen. Und sie ist noch nicht erschienen. Gut, vielleicht erscheint sie, während wir hier sprechen oder heute Abend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann unter 1.000 Euro liegt inzwischen. Und aber mehr kann man eigentlich auch nicht rausziehen, ne? Außer ja, Steam Deck ist wieder da als OLED-Variante, ihr habt die Wahl zwischen mehr oder weniger Speicher und müsst dann mindestens 780 Euro dafür ausgeben. Wer weiß, was er da bekommt und welche Spiele er damit mit welchen Settings spielen kann und wen das zufriedenstellt, ist es sicherlich weiterhin eine super Plattform. Sie hat halt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und wenn man jetzt auch mal ein neues Spiel spielen will und wir haben leider in unserem Community-Benchmark zu Forza Horizon 6 kein Steam Deck drin, was auch daran liegt, dass wir als niedrigste Auflösung Full HD gewählt haben, was auf den ganzen Windows-Notebooks, wollte ich schon sagen, Gaming-Handhelds funktioniert, aber Steam Deck hat ja eine andere Auflösung oder eine niedrigere Auflösung und deswegen ist es da auch leider nicht drin, aber da gibt es natürlich die an einen oder anderen Titel, da wird es dann mittlerweile dann durchaus eng werden, wenn ich mir auch mal die Benchmarks hier angucke, die mit integrierten Grafikeinheiten dann in Full HD gelaufen sind. Ja, Fabian, hast du dazu noch was zu sagen oder bist du, ob der Marktsituation ehrfürchtig erstummt?
Ach, das macht aktuell alles nicht so Spaß, ne? Also was Hardware-Technik zum Gamen angeht.
Aber es gibt doch wenigstens Spiele ohne Ende für die zu Hause hoffentlich noch funktionierende PC-Gaming-Plattform, auch von Sony. Nein. Letztes Thema. Sony hat zwar immer noch nicht öffentlich gesagt, aber also intern ist es jetzt kommuniziert worden, auch gegenüber den Partner-Publishern das ist geleakt worden, dass es in Zukunft Singleplayer-Spiele, die vormals exklusiv auf der PlayStation waren und die letzten Jahre dann auch mit Zeitversatz auf dem PC erschienen sind, nicht mehr für den PC geben wird. Also wir gehen zurück zum Status Quo vor, weißt du es genau? Vor Covid irgendwann. Und das ist natürlich ein herber Schlag. Und dazu hast du eine Sonntagsfrage gestellt, wie unsere Community das so findet. Aber vielleicht gucken wir erstmal auf die Spiele, die es da so betreffen würde. Denn das ist schon, da kennt man so einiges.
Ja, ich habe tatsächlich eine Liste angelegt an allen Sony First Party oder nicht First Party, aber zumindest alle Sony-Spiele, die eigentlich exklusiv auf der PlayStation hätten erscheinen können. Dann aber auf den PC gebracht wurden, im Laufe der letzten Jahre, begonnen bei, das erste war Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Und dann habe ich gefragt in unserer Community, wer von euch hat das denn auf dem PC gespielt? Es haben ungefähr 4000 Leute teilgenommen an dieser Umfrage. Mhm. Und von denen haben 42% dieses Horizon Zero Dawn auf dem PC gespielt. Ja, das ist stark. Ja. Und auch die weiteren Titel, die dann kamen, Days Gone, haben 19% gespielt, God of War 30%, Uncharted Legacy of Thieves Collection 21%, The Last of Us Part 1 28%, Helldivers 2 18%, Horizon Forbidden West 21%, Ghost of Tsushima 16%, God of War Ragnarok 14%, The Last of Us Part 2 18%. Also kurzum, sehr viele dieser hochkarätigen PlayStation-Titel, die dann auch tatsächlich eine ordentliche Menge an Spielern gefunden haben am PC. Denn selbst wenn das jetzt bei uns hier nur 15-20% gespielt haben, das ist schon eine Hausnummer.
Ja. Und so es waren ja zuletzt auch, oder über die letzten Jahre, wirklich Spiele, die für viel Furore gesorgt haben, wenn sie dann auf dem PC erschienen sind, die technisch in der Regel gut umgesetzt gewesen sind. Da hat ja Sony auch mit Nixes, heißen sie, sich den richtigen Partner ins Haus geholt. Und insofern eine Entscheidung, die uns in Zukunft neben den Hardwarekosten dann auch, was die Spieleauswahl auf dem Desktop oder auf dem Gaming-PC, Gaming-Handheld stark treffen wird.
Also, ja, also ich meine, ich würde sogar so weit gehen, dass diese Sony-Spiele, die es in den letzten Jahren auf dem PC geschafft haben, eigentlich vom Komplettpaket, was einem geboten wurde, zu Release, wirklich der Inbegriff dessen waren, was Premium-Gaming, in Anführungszeichen, also Premium-Games im Sinne von Vollpreisspiele auf dem PC, eigentlich auszeichnen sollten. Das hat Sony, der Konsolenhersteller, besser gemacht als die allermeisten PC-Publisher. Die Spiele waren fertig, notgedrungen, weil...
Ja, ich weiß, The Last of Us Part 1, ich weiß, da hatten wir einen Podcast zu, das lief, also allein mit diesem Shader-Compiling, ne, aber...
Das ist ja schon eine Zeit her, aber sie haben sich seitdem ja wirklich gesteigert. Die Spiele waren in der Regel fertig, sie waren in der Regel poliert, sie liefen in der Regel gut. Sie hatten ein breites Paket an Upsampling von DLSS in der aktuellen Version bis zu FSR und GSS in der aktuellen Version. Also da hat nichts das ganze Arbeit geleistet. Das waren Vorzeigespiele auf der Plattform PC.
Mhm. Ja, die und wie sieht das dann die Community? 52% von euch, die da teilgenommen haben an der Sonntagsfrage, haben gesagt, ja, ich finde das persönlich sehr schade. Sony-Spiele haben die Plattform PC bereichert. Da waren viele tolle Titel mit dabei. Und 24% sagen immer noch, naja, mehr Auswahl ist sicherlich gut. Und da waren einige tolle Spiele dabei, aber ich werde auch ohne Sony Games genug zum Spielen finden. Oder wechsel eben auf eine PlayStation. Das ist keine große Sache. Und ja, zuletzt hatte sich Sony entschieden, die Spiele auch auf den PC zu bringen, weil es sich wohl relativ kostengünstig letztendlich dann umsetzen ließ. Ja, der wirtschaftliche Erfolg war dann immer, hat die Kosten-Nutzen-Rechnung immer positiv ausfallen lassen. Und es hat ja auch dafür gesorgt, dass man für diese Sony-Titel dann eine neue Käuferschaft oder ja, für das Thema Sony PlayStation-Spiele trommeln kann. Aber jetzt hat sich Sony halt vor dem Hintergrund, ja, meinst du die Steam-Machine, also die Gaming-PC-Linux-Konsole von Valve, die aber alles, was auf Steam verfügbar ist, wiedergeben können sollte, außer diese ganzen Anti-Cheat-Spiele und die Xbox, die ein Gaming-PC wird, meinst du, das ist die Entscheidung von Sony oder sind sie einfach nur bärenstark aktuell und sagen sich, nee, komm, brauchen wir
nicht? Nee, ich denke, das wird ein Grund gewesen sein. Also definitiv. Zum einen, du hast eben schon auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Spiele angesprochen. Gefühlt, und ich glaube auch nach dem, was ich gelesen habe und gehört habe in den letzten Jahren, ging das ein bisschen zurück. Das heißt, die großen, richtig dicken Systems, also in Anführungszeichen Systemseller, waren es ja gar nicht, aber die Spiele, die wirklich Massen zum Kauf gebracht haben, die gab es insbesondere am Anfang, als das ein neues Ding war, dass die PlayStation-Spiele kommen. Mhm. Irgendwann war das dann Gewohnheit und man ist tatsächlich nicht mehr allein, weil es ein PlayStation-Spiel ist, draufgestürzt und dann war es zuletzt auch so ein bisschen trockener in Sonys Pipeline. Und ich glaube, dass da dann immer mal wieder davon gesprochen wurde, dass sich einzelne Spiele in ihrer Portierung, die ja dann durchaus teuer ist, wenn man das so ordentlich macht, wie Sony das gemacht hat, gar nicht mehr so unbedingt eindeutig rechnen. Und wenn es dann eh schon so auf der Kippe steht, dann muss man natürlich bedenken, dass Sony Opportunitätskosten hat. Wenn sie das Spiel auf den PC bringen, dann gibt es definitiv weniger Leute, die sich eine PlayStation kaufen. Falls sie sagen, ja, warum, ich warte einfach ein halbes Jahr, ja, dann habe ich es auf dem PC, warum soll ich mir für 800 € eine PlayStation 5 Pro kaufen? Und naja, wenn sie das jetzt nicht mehr bringen, nicht mehr machen, dann gibt es wieder mehr Gründe, eine PlayStation zu kaufen. Damit verdienen sie auch Geld. Dann werden wieder mehr Spieler auch sonst für die PlayStation gekauft, wenn sie eh schon da ist. Also das hat dann wieder Schneeballeffekte. Und du hast es schon angesprochen, ja. Und zum einen wird die nächste Xbox, wenn man das, was Microsoft bisher gesagt hat, für bare Münze nehmen kann, wahrscheinlich ein Gaming-PC. Klar, mit Xbox Overlay, dies, das, aber der wird auch Steam zum Laufen bringen. Also diese Xbox, sehr wahrscheinlich. Und wenn sie das kann, dann wird sie auch Sony-Spiele abspielen können. Und es kann nicht in Sonys Interesse sein, dass die eigenen Spiele dann, wenn es auch nur zeitversetzt ist, auf der gegnerischen Konsolenplattform verfügbar sind. Gerade wenn Sony ja in der Position ist, dass sie eigentlich, also zumindest historisch und vermutlich auch erstmal noch weiterhin, was die Premium-Marken, die Singleplayer-Marken angeht, klar, aktuell ein bisschen eine Schwäche haben, weil sie halt volle Kanne fürs Live-Service gemacht haben und damit aktuell ja ordentlich gegen die Wand scheppern, aber sie sind da eigentlich in einer besseren Position als Microsoft. Sie haben da die stärkeren Marken, die stärkeren Spiele. Das heißt, es wäre für Sony ja wirklich unklug, das auf die Xbox zu bringen. Und zum anderen, ich glaube fast, inzwischen hat sich Microsoft eigentlich so weit demontiert, dass Sony tatsächlich dann Valve als den größeren Konkurrenten sehen wird. Denn Steam ist die größte Plattform, was Gaming angeht. Keine andere Plattform kann mehr Spiele bieten als Steam. Also wenn man sich auf einen Launch an Anführungszeichen beschränken würde, was ja die Steam-Maschine nicht mal müsste. Aber gegen das Angebot, was und insbesondere die Preise, die Spieler über Steam, sei es mit Keys, erreichen können und die kostenlose Multiplayer-Funktionalität, wenn man so möchte, die eine Steam-Maschine damit einhergehend bieten würde, kann Sony nicht konkurrieren, auch gegen diese Masse nicht, weil sie sich dann nicht nur gegen eine einzelne Konsolenplattform natürlich beweisen müssen, sondern gegen den gesamten PC, der im Endeffekt auf Steam setzt, zumindest in der westlichen Welt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die da gesagt haben, nee, Moment, wenn wir das jetzt weiter so bringen, dann schaffen wir uns da unser eigenes Grab für die PlayStation, die ja auch immer teurer wird. Das ist denen ja auch bewusst, dass die Konsole Probleme hat, wenn sie halt immer teurer wird. Sie wollen ihre Marge da halten. Es wird ihnen trotzdem bewusst sein, dass sie damit potenziell Leute vom Kauf der Konsole abhalten. Und da können sie nicht noch anderweitig dafür sorgen, dass es keinen Grund gibt, die Konsole zu kaufen. Würde ich vermuten.
Ich gehe da voll mit. Eine messerscharfe Analyse, die ich uneingeschränkt unterschreiben möchte. Und dass da halt auch ein Markt ist mit Exklusivtiteln, beziehungsweise ein Anreiz geschaffen wird, dann eben doch wieder zur Konsole zu greifen. Das sieht man dann auch bei euren Umfrageergebnissen. 75% haben gesagt, nein, ich halte es für ausgeschlossen, mir deswegen eine Konsole zu kaufen. Okay, macht also, naja, aber 25% sagen ja auch in Summe, entweder 7%, ja, darauf wird es wohl hinauslaufen, und 19%, naja, warten wir mal, wie die Spiele sind, ne? Was halt auch heißt, darauf wird es wohl hinauslaufen. Es sei denn, es sind dann nur Multiplattform-Spiele, die ja wohl weiterhin auf allen Plattformen erscheinen. Und ja, früher war die Entscheidung so, da war der große Wettstreit. Ja gut, der Wettstreit mit Xbox war ja eigentlich nie so groß, ne? Aber gefühlt zumindest nicht. Aber doch, also zum Anfang war der schon wesentlicher.
Ja, aber seit der Xbox One hat Microsoft das Thema also seit der PlayStation 4 ist Sony ja als eindeutiger Gewinner aus diesen in Anführungszeichen Konsolenkriegen herausgegangen. Das konnten sie mit der PS5 dann ja noch weiter ausbauen. Also wir sind ja aktuell, glaube ich, auf 3 oder 4 PlayStation 5s, die auf eine Xbox Series kommen am Markt.
Du hast noch einige weitere Fragen in der Sonntagsfrage gestellt, auch zum Abschluss eine zu einem zumindest vorerst generell konsolenexklusiven Titel, nämlich GTA 6. Da gehen wir heute nicht mehr im Detail drauf ein, weil Fabian, ich sitze ja hier leider noch nicht auf gepackten Koffern, ich muss mich auch darum noch kümmern. Denn ich sitze hier aktuell auf dem Stuhl, aber ich packe auch heute noch nicht. Ich packe vor Abflug am Freitag. Aber es gibt noch so viel zu tun, denn nächste Woche ist die Computex. Ich habe es schon angesprochen, Nikolas Wolfgang und ich sind dieses Jahr dort, dieses Jahr zu dritt. Es gibt jede Menge zu tun, hoffentlich. Für mich wird aber auch ganz spannend dieses Jahr. Erstens, wie heiß wird es? Zweitens, wie viel wird es regnen? Drittens, wie ist die Stimmung? Und ich weiß, da willst du gar nicht drüber reden. Der Regen. Letztes Jahr hat es, glaube ich, gar nicht geregnet. Sehr überraschend. Aber es kann einen da auch mal voll erwischen. Aber du willst nicht über die Situation am Markt reden, und trotzdem wird es für mich vor Ort sehr spannend, das zu erleben, wie so in persönlichen Gesprächen immer wieder das aktuelle Thema da zur Sprache kommt, nämlich: Es ist alles so teuer, es will aktuell keiner so richtig Geld dafür ausgeben. Und da sind ja nicht nur die GPU, CPU, Mainboard-Hersteller betroffen, sondern das strahlt ja auf Gehäuse, auf Kühler, auf you name it. Ja, und das, da werde ich dann berichten, möglicherweise mit einem Berlin-Podcast, aber ist ja Quatsch. Taiwan-Deutschland-Podcast, wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Das ist auch aktuell die Arbeitshypothese, aber ich muss dann vor Ort eben immer gucken, wie ist es dann letztendlich mit den finalen Terminen, wird noch was verschoben, finde ich einen Raum. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen nach dem letzten Termin im 101-Podcast letztes Jahr, wo ich dann in der Mangelung eines Raumes unten im 101 stand und es war nicht unbedingt das perfekte Setting. Und trotzdem war es natürlich ein sehr kurzweiliger Podcast zwischen letzten Termin und Abflug zurück nach Deutschland. Ja, ich werde mich aus Taipei melden, das ist zumindest der Plan, möglicherweise mit dir, Fabian, oder es kommt ganz anders. Aber so oder so ist nächste Woche Computex und ich bin gespannt, was uns da auf der einen oder anderen Keynote erwartet. Und das eine oder andere wird aber auch heute schon veröffentlicht worden sein. Kann ich jetzt schon drüber reden. Wir veröffentlichen Podcast einfach erst nachher, wenn das alles schon raus ist. Das sind ja dann auch immer so ein bisschen die kleinen Absurditäten. Es ist dann die Messe. Man könnte ja auch am Wochenende dann vor Ort noch was machen oder man macht was am Montag. Das ist auch noch vor Ort. Das machen dann einige auch. Aber trotzdem erscheinen heute Donnerstag schon erste Ankündigungen. Geht einfach auf Computerbase, guckt euch an, was es dann gewesen sein wird. Fabian, hast du diesem Podcast noch etwas hinzuzufügen?
Haben wir doch wieder ein schönes, buntes Potpourri. Ach,
ich glaube auch. Und wenn jetzt auch noch alles auf der Tonspur oder zumindest auf der Backup-Tonspur ist, dann kann ich morgen ganz beruhigt die lange, lange Reise nach Taiwan antreten. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Das wünsche ich auch allen unseren Zuhörern. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Tschüss.